Ja, nochmal herzlich willkommen zu unserem heutigen Info- und Protest-Sonntagsspaziergang hier vom AKW in Eggeweistheim. Wir haben jetzt ja seit kurzem eine ganz neue Situation. Kein Abschalten zum Jahresende, sondern es gibt jetzt die Vereinbarung, die jetzt von der Bundesregierung, von Wirtschaftsminister Habeck mit den beiden Betreiberfirmen hier, GKN und E.ON in Bayern, ISA, verhandelt wurde. Werde ich noch einmal kurz was dazu sagen. Dann. Ich möchte aber heute mal so rum einsteigen, denn eigentlich haben wir uns ja schon alle gefreut, zum Jahresende endlich Abschlussfeste machen zu können und dass das Thema Atomkraft bei uns erledigt ist. Und wir haben auch, zumindest ich sag's mal so, wir ältere Kaliber, eine große Erfahrung und eine lange, erfolgreiche, aber auch leidvolle Geschichte zu Atomausstiegen in Deutschland. Denn wir haben bereits seit 20 Jahren gesetzlich geregelte Atomausstieg in Deutschland. Der Atomausstieg Nummer 1, den gab es im Jahr 2002. Damals gab es eine jahrelange sehr starke Anti-AKW-Bewegung, die Protestkundgebungen mit vielen Tausenden von Menschen sowohl an den AKW-Standorten, an den Zulieferfabriken, aber vor allen Dingen auch durch die erfolgreichen Blockaden der Castortransporte von den Standorten zu den sogenannten zentralen Zwischenlagern nach Gorleben, nach Ahaus, und auch die Rücktransporte aus den Plutoniumfabriken La Hague in Frankreich und Sellafield in England durchgeführt haben. Und das war der Hintergrund für diesen Atomausstieg vor 20 Jahren. Auch begann damals die Energiewende von unten, so nenne ich das mal ganz bewusst, das Durchstarten mit dem Erneuerbaren Energiengesetz, wo viele Initiativen oder auch Privatmenschen dann Photovoltaikanlagen errichtet haben. Auch das Windrad hier in Ingersheim ist ein Produkt der sogenannten Bürgerenergie. Was war der Inhalt von diesem Atomausstieg vor 20 Jahren, der sogar noch bis heute nachwirkt? Damals wurden Laufzeitverlängerungen mit sogenannten zugesagten Strommengen beschlossen, dass jedes AKW mindestens 38 Jahre Betriebszeit hat. Eigentlich war vorgesehen, nach 30 Jahren schaltet man sie aus Sicherheits- und technischen Gründen ab. Und dann gab es auch noch die Möglichkeit der Übertragung von Strommengen, was EnBW und andere bis zum heutigen Tag nutzen. Und ganz wichtig, dann wurden auch mit diesem Atomausstieg die sogenannten Standardzwischenlager erfunden, sprich gesetzlich geregelt. Seit 2003 wurden an allen AKW-Standorten die Zwischenlager gebaut. Sie und ihr können das hier, sagen wir mal, erahnen. Wir haben hier einen Steinbruch, wo ein bisschen versteckt die beiden AKWs liegen. Aber unten im Steinbruch gehen zwei Tunnelröhren rein. Dort hinten der Abluftkamin ist von den beiden Tunnelröhren, weil dort permanent die Wärme abgeführt werden muss und auch Radioaktivität rauskommt und die beiden Tunnelröhren enden hier unter dem Parkplatz. Die Folge war, dass es dann keine Castortransporte mehr gab. Das war auch der politische Sinn und Zweck von diesen Standortzwischenlagern, um uns als Anti-AKW-Bewegung ein wichtiges Widerstandsinstrument zu nehmen. Ja, und dann 2010 haben es die Fossilen und die Atombetreiber geschafft, Stimmung aufgebaut und die Politik beschloss 2010 Laufzeitverlängerungen statt Atomausstieg von den 12 Jahren. Dann, wir alle wissen es, auch die Jüngeren, am 11. Februar 2011 kam der Dreifach-Super-GAU in Fukushima. Und der hat dann zum Atomausstieg Nummer 2 geführt. Aber damals wurden dann von den 17 Atomkraftwerken nur 8 abgeschaltet, 9 AKWs erhielten lange Laufzeiten, und die meisten sollen erst zum Ende von diesen Laufzeiten abgeschaltet werden. Das haben wir schon damals kritisiert und das war auch ganz bewusst politisch so eingebaut, dass der Atomausstieg notfalls wieder gekippt werden kann. Das war das ganze große Problem und das lehnen wir ab. Wir werden Widerstand leisten, sobald es zu Laufzeitverlängerungen kommt. Ich habe das schon erwähnt, die Übertragbarkeit von den sogenannten Strommengen spielt eine große Rolle. Auch jetzt haben wir ja die Situation, dass eine Türöffnerfunktion hier gemacht wird mit der sogenannten Regelung von Habeck und den beiden Energiekonzernen, wo es jetzt darum geht. Man nennt das Ganze momentan Einsatzreserve und Notbetrieb. Und so sollen dann Laufzeitverlängerungen de facto bis April geschaffen werden. Es gab ja die Debatte jetzt natürlich auch, nicht nur in der Ampelkoalition, wo die FDP jetzt plötzlich pro Atom hoch 10 ist, wo auch Fraktionsvorsitzende der FDP im Bundestag nicht nur pro Atom ist, sondern die fordern dann auch das Wiederanfahren von 3 bereits stillgelegten AKWs. Die FDP fordert Fracking in Deutschland, Söder natürlich auch, Fracking in Niedersachsen. Dann hat er natürlich kein Problem, sondern kann dort vielleicht billiges Öl und Gas beziehen. Ja, Niedersachsen hat ja auch Öl. Also es findet hier, ich sag's mal, eine ganz paradoxe Diskussion seit 2 bis 3 Monaten statt. Wir haben ja dann auch erlebt, dass es dann eine große Presseerklärung gab von Söder und von Merz. Die haben das AKW Isar besucht, hatten vorher dann ein Gefälligkeitsgutachten beauftragt beim TÜV Süd. Es hat nur circa eine Woche gedauert, bis der TÜV Süd dieses Gutachten fertig hatte, ohne dass sie eine Inspektion im AKW Isar gemacht hätten oder ohne dass sie dort sich überhaupt neue Unterlagen angefordert hätten. Ich erinnere nur daran, TÜV Süd, Problem in Brasilien, Bruch des Staudamms mit den Giftschlemmen von einer Aluminiumhütte. TÜV Süd verantwortet dies. Läuft momentan jetzt endlich auch in Deutschland ein Prozess gegen die damals Verantwortlichen. Und dann der große Stresstest. Habeck stellt mit den 3 Netzbetreibern den Stresstest Nummer 2 vor. Ihr erinnert euch wahrscheinlich, Stresstest Nummer 1, der vor circa 3 Monaten dann stattfand, hat klargebracht, wir haben kein Stromproblem, wir brauchen diese 3 AKWs nicht und sie können zum Jahresende abgeschaltet werden. Jetzt Stresstest Nummer 2. Sagt im Prinzip dasselbe. Also wir in Deutschland haben überhaupt kein Stromproblem im Sinne von Versorgung. Auch wenn man dann betrachtet, dass Gaskraftwerke Strom produzieren, also ich muss dazu sagen, die meisten Gaskraftwerke produzieren Wärme, aber es gibt auch Gaskraftwerke, die nach Strom produzieren. Wenn man das mit Atomstrom ersetzt, dann sind wir im Promillebereich, wo man Gas einsparen kann. Deshalb auch Stresstest Nummer 2 brachte eigentlich kein einziges Argument jetzt in Bezug auf Deutschland. Was geschieht? Die Bundesregierung und auch die Grünen erweitern plötzlich auf Europa und sprechen nun, da Frankreich sehr große Probleme mit ihren 56 AKWs hat, die sie noch im Netz haben, wo mehr wie die Hälfte abgeschaltet ist seit über 2 Monaten. Jetzt sprechen dann die Grünen und die Bundesregierung von Solidarität mit den Franzosen, damit die ihre Elektroheizungen im Winter betreiben können und dann könnte es eventuell über mehrere Stunden in Europa ein Stromproblem geben. So ein Humbug. Keine Laufzeitverlängerung, sondern abschalten, das ist unsere Forderung. Und zum Thema Wärme- und Gasproblem, das wirklich vollkommen hausgemacht ist, heute nur in Kurzform dieses. Es gibt natürlich schon lange die Politik, und da spreche ich jetzt auch nochmal die EU-Taxonomie an, die wurde ja von der Europäischen Kommission vor über einem Jahr schon verkündet, dass beabsichtigt ist, EU-Taxonomie, grünes Label für Atom und für Gas. Bereits die alte Bundesregierung, also die sogenannte Große Koalition, SPD und CDU, hat das befürwortet. Die haben sich sogar massiv dafür eingesetzt, dass Gas das grüne Label bekommen soll. Und auch die alte Bundesregierung hat quasi beide Augen zugedrückt beim Thema Atom und hat nur pro forma dagegen protestiert. Wir haben dann auch erlebt, dass nach Koalitionsstart von der Ampelregierung, das auch im Koalitionsvertrag dann definitiv enthalten war, dass Gas als Zukunftstechnologie sozusagen als Ersatz für den Kohleausstieg noch für Jahrzehnte, also auch bis 2040, dass hier heute noch neue Gaskraftwerke gebaut werden sollen, die mindestens bis 2040 noch in Betrieb sind. Das haben wir als Anti-AKW-Bewegung und als Energiewende schon damals massiv kritisiert. Denn das war der Beginn des Umfallens der Ampel vor der fossilen Lobby und vor der Atomlobby. Und das kritisieren wir. Denn natürlich haben bestimmte Länder, vor allen Dingen Frankreich, nicht nur das Interesse, dass ihre 56 AKWs möglichst lange laufen, wovon viele hier auch das Thema Risse auf dem Transparent, dasselbe Problem wie hier in Neckarwestheim haben. Deshalb sind auch circa ein Drittel der AKWs, die in Frankreich abgeschaltet sind, haben genau dasselbe Problem mit dem Thema Risse. Aber es geht natürlich in Frankreich der Politik und auch Macron nicht nur um das Thema Stromproduktion. Das ist sozusagen die vorgelagerte Stufe. Sondern Frankreich hat einen großen militärisch-industriellen Komplex. Frankreich hat auch viele Fabriken, die europaweite Funktionen haben, um die gesamte atomare Spirale am Laufen zu halten. Und in Frankreich geht es dann nicht nur um die Atombombe, sondern Macron hat deshalb auch angekündigt, neben dem, dass er 6 neue AKWs bauen will, wo es noch nicht mal einen Prototyp von dem neuen EDF-Reaktor gibt, aber dass er sehr viele kleine Reaktoren bauen will. Und die kleinen Reaktoren dienen ausschließlich militärischen Zwecken. Die werden eingesetzt in Atom-U-Booten, die werden eingesetzt in den Flugzeugträgern und die werden eingesetzt für andere militärische Sachen. Und es gab ja auch einen Deal mit Atom-U-Booten, wo dann sozusagen konventionelle geliefert werden sollen und wo dann urplötzlich dieser Vertrag gekündigt wurde und jetzt 15 Atom-U-Boote geliefert werden. Das alles spielt bei dem Thema Atom- und AKW-Weiterbetrieb europaweit, auch zum Beispiel in England, eine große Rolle. Und dann kommt jetzt ein Komplex zusammen, EU-Taxonomie habe ich erwähnt, wo es um die Frage geht natürlich auch, Kohleausstieg wird schon lang verhandelt und auf der anderen Seite deshalb das Gas pushen. Und dann gibt es aber auch europäische, vor allen Dingen auch osteuropäische Länder, die natürlich ein Interesse haben, AKWs zu bauen, weil sie auch politisch mit der Bombe liebäugeln. Das darf nicht kommen, die EU-Taxonomie muss wieder gekippt werden. Nur grüne Energien dürfen ein EU-Label bekommen. Dann nochmal ein kurzer Rückblick, sozusagen eines meiner Themen, wo ich immer schon innerlich in Wallung gerate. Das ist das Thema Ausbremsen der Energiewende. Wir haben jetzt nämlich die Situation, dass in Deutschland gab es sehr große Zubauraten von Photovoltaik und es gab sehr große Zubauraten von Wind. Die übersteigen sogar auch das, was Habeck oder was jetzt die Bundesregierung, die haben ja jetzt Ende Juli die neuen Energiewendegesetze beschlossen. Und die Zugangsraten, die wir bei Photovoltaik von 2012 bis 2014 bereits hatten, liegen über dem, also die jährlichen Zugangsraten, über dem, was jetzt als Limit angezielt wird für die große Energiewende. Auch beim Wind war es später. Beim Wind ging es vom Jahr 2013 bis einschließlich 2017, hatten wir hier auch mehr Windkraftzubau in Megawatt, als wir jetzt als Spitze beabsichtigt ist. Das wurde ausgebremst. Wäre das nicht ausgebremst worden, hätten wir eine fortschreitende Energiewende, hätten wir überhaupt nicht das Gasproblem, könnten die Kohlekraftwerke viel früher vom Netz und hätte man die 6 restlichen AKWs bereits vor einem Jahr abschalten können. Und das war unsere Forderung, wurde leider nicht gehört, sondern die Politik hat anders entschieden und dagegen müssen wir auch heute noch protestieren. Denn neben dem, dass jetzt dann höhere Zubauraten, vor allen Dingen für Photovoltaik und Wind kommen, geht es jetzt aber auch darum, dass auch mit den neuen Gesetzen, die jetzt verabschiedet wurden, bestimmte Ausbremsmechanismen noch erhalten werden. Das Schlimmste ist für uns der Ausschreibungszwang. Es gibt nach wie vor einen Ausschreibungszwang für jedes Windrad, für jeden Windpark und für alle großen Photovoltaikanlagen. Dieser Ausschreibungszwang wird von der Bundesnetzagentur durchgeführt, dass der jährliche Zubau, der jetzt beabsichtigt ist, beziehungsweise im Gesetz steht, wird dann in Tranchen 3- oder 4-monatlich ausgeschrieben. Dann muss sich jeder Projektierer darauf bewerben, muss vorher aber sein Projekt natürlich schon nicht nur durchkalkuliert haben, sondern muss in Vorleistung gehen und er muss dann auch noch für jede Megawattstunde, die er bauen möchte, bei der Bundesnetzagentur Sicherheiten hinterlegen. Und das Prinzip wurde 2017 eingeführt und hat dann dazu geführt, dass die Bundesnetzagentur die Zuschläge ausschließlich an die macht, die die niederste Einspeisevergütung fordern. Und deshalb gab es dann einen totalen Abbruch bei Photovoltaik auch, aber vor allen Dingen auch bei der Windenergie, da dann niemand mehr in Vorleistung gehen wollte. Und so haben wir jetzt eine Situation, eine ungute Situation. Unsere Forderung ist, die Energiewende darf nicht mehr mit diesen Ausbremsmechanismen weiter behindert werden, sondern die jährliche Deckelung und der Ausschreibungszwang, die müssen ersatzlos weg. Ich muss noch dazu sagen, es gibt jetzt im neuen Gesetz noch die Regelung Bürgerenergie. Die ist durch viel Druck mit aufgenommen worden in der Form, dass es jetzt eine kompliziertere Regelung gibt in dem neuen Gesetz, wie gründe ich eine Bürgerenergiegenossenschaft. Aber ist nach wie vor machbar, sagen wir, für viele Leute, die es machen wollen. Das Problem ist natürlich, du brauchst jetzt ich sag's mal dann, Fachleute. Also du brauchst im Prinzip gute Rechtsanwälte, du brauchst Leute, die sich gut im Natur- und Artenschutz auskennen, du brauchst Leute, die dazu in der Lage sind, mit kommunalen oder regionalen Vertretern zu verhandeln und die natürlich auch einen guten Antrag schreiben können. Das alles vorausgesetzt, kann dann eine Bürgerenergiegenossenschaft aber nur alle 3 Jahre ein Wind- oder ein Photovoltaikprojekt verwirklichen. Beim Wind ist es so, da wurde es jetzt hochgesetzt, für 16 Megawatt ohne Ausschreibung können Windräder gebaut werden. Das sind heute 3, maximal 4 Windräder. Das Problem aber ist, Sie hier bei uns das Windrad, die es auch sagen, sie möchten vielleicht ein zweites bauen. Wenn du die 16 Megawatt beim Wind nicht ausnutzt und jetzt nur ein neues Windrad baust, dann bist du für 3 Jahre ausgebremst. Ich bringe mal ein praktisches Beispiel. Der Solarverein Ludwigsburg wurde vor 20 Jahren gegründet. Der Solarverein Ludwigsburg, wie alle anderen bundesweit, sind dann durchgestartet, haben von ihren Mitgliedern Geld genommen, haben gesagt, wer möchte uns unterstützen, Projekt so und so. Und die haben ca. 13 oder 15 Photovoltaikanlagen in Ludwigsburg, vor allen Dingen auch auf großen Flächen, sprich Sporthallen und Schulen, realisiert. Genau hier auch der K.O.-Schlag. Macht ein Solarverein ein Projekt und kommt nicht an das eine Megawatt, was er machen könnte. Auch dann muss er 3 Jahre warten, bis er das nächste Projekt machen kann. Und Solarvereine haben davon gelebt, dass sie permanent, sobald eine neue Fläche da war, das Projekt durchgerechnet haben, geschaut, wer finanziert es und dann realisiert. Und so wurden innerhalb von wenigen Jahren von jedem Solarverein diese 12 oder 16 Projekte realisiert. Auch das ist so nicht möglich. Auch hier ganz klar die Forderung, die 3-Jahres-Frist muss weg, sondern Bürgerenergie, was die realisieren, ohne Ausschreibung und ohne Begrenzung auf Jahren, sondern freigeben. Wir brauchen die Energiewende jetzt. Ja, die Ausbauziele habe ich schon erwähnt. Ein wichtiger Punkt, was jetzt eigentlich geregelt werden muss, ist ja die Frage, man braucht auch Flächen dazu. Änderung im Natur- und Artenschutz wurde auch beschlossen. Dann auch das Thema, dass die Energiewende einen bestimmten Rechtsrahmen bekommt, also sprich im öffentlichen Interesse liegt, was dann eventuell bei Auseinandersetzungen, vor allen Dingen vor Gericht, eine große Rolle spielen kann. Zum Thema Flächen wurde ja propagiert, sowohl von unserer Landesregierung, also den Grünen hier, die hier regieren, wie auch bundesweit. Es gibt jetzt eine Regelung, 2% der Landes- und der Bundesflächen müssen für Windenergie zur Verfügung gestellt werden. Ja, habt ihr das schon gelesen? Bis wann muss jetzt der erste Schritt für die Flächenwindenergie erfolgen? Welches Jahr steht da jetzt im Gesetz drin? 2027. In dem sogenannten Osterpaket, also dem Referentenentwurf, der im April vom Habeck'schen Haus gemacht wurde, war zuerst die Überlegung, das 2025 schon vorzuschreiben. Dann kam Druck, dann stand im Referentenentwurf Ostern 2026 im Gesetz jetzt 2027. Das heißt, es wird pro forma gesagt, wir wollen eine rasche Energiewende, aber die Regelungen, die jetzt auch neu verabschiedet wurden, verhelfen nicht dazu, dass innerhalb von kurzer Zeit oder von wenigen Jahren vor allen Dingen Photovoltaik und Wind durchstarten können. Nein, es gibt hier weiter Hürden, die vom Tisch müssen. Auch hier fordern wir ganz klar, es muss bis Ende 2025 spätestens die 2% Wind überall realisiert werden, dass die Fläche dann auch ausgezeichnet sind, freigegeben werden und dass dort Wind und Photovoltaik gebaut werden können. Ich möchte Sie mit euch da jetzt nicht mit Zahlen malträtieren, aber als Info nur das. Der erste Schritt bis 2027 und der zweite Schritt dann bis 2032. Für die Südländer, wie vor allen Dingen Baden-Württemberg und Bayern, die noch relativ wenig Windräder haben, also gemessen an der Anzahl, hat Baden-Württemberg 785 Windräder momentan. Das sind 377 mehr als wie im März 2011, als die Grünen hier die Verantwortung und die politische Macht übernahmen. Deshalb ist es so, dass wir gemessen rein an der Anzahl sind wir als Baden-Württemberg unter den Flächenländern nach wie vor das bundesweite Schlusslicht, trotz 11 Jahren Grünregierung. Baden-Württemberg soll jetzt bis 2027 aber nur 1,1% der Fläche ausweisen müssen. Bayern genauso. Und bis 2032 dann nur 1,8%. Also die Südländer bleiben unter der 2%-Marke. Da führen natürlich die Norddeutschen, wo, sage ich auch, mehr Wind weht. die sollen dann bis zu 2,2% der Flächen ausweisen. Aber auch hier wird gebremst durch den Zwischenschritt erst 2027. Und was soll das Ziel 2032? Absolut viel zu spät, sondern das Ziel, wenn man sagt bis 25, 2%, dann wäre das eine Herausforderung. Aber das wäre ein Schritt, mit 7 Meilenstiefeln die Energiewende vor allen Dingen beim Wind zu beschleunigen. Und das muss alles vorgezogen werden. 2032 muss komplett gestrichen werden, ist viel zu spät. Ja, zum Thema Vergütungen. Also neben den Flächen und anderen Voraussetzungen ist natürlich die Vergütung die entscheidende Sache. Bei dem, was ich als Ausbremsregelungen beschrieben habe, kommt noch was weiteres dazu. Es wurden früher permanent mehrmals jährlich die Vergütungen für Photovoltaik gesenkt. Gibt es hier Fachfrauen und Fachmänner, die das auch noch sehr gut erlebt und erduldet haben, sodass man überhaupt nicht wusste, wenn ich jetzt eine Photovoltaikanlage plane auf mein Hausdach oder gar noch was Größeres, sagen mal auf eine Lagerfläche oder sonst wo, und dann 6 Monate, 7 Monate später mit der Realisierung begonnen habe, erst ab dem Zeitpunkt, wo ich die Photovoltaikanlage anmelde, gilt der dann beschlossene Einspeisevergütungstarif. Und deshalb ist das was ganz Wichtiges. Es gibt jetzt neue Regelungen, die auch 2017 erfunden wurden. Das ist die sogenannte Marktprämie und die Direktvermarktung. Marktprämie betrifft die Leipziger Strombörse. Sag jetzt mal einfach so, lass es stehen. Die Marktprämie spielt jetzt insofern eine Rolle, zum Beispiel auch für die über 20-jährigen Photovoltaikanlagen, auch die Windanlagen, die aus der EEG-Förderung jetzt rausgefallen sind. Da gibt es eine Vergütung nach der Marktprämie, die so berechnet wird, immer ein halbes Jahr rückwärts, also Monate rückwärts wird berechnet, wie war die Marktprämie, und dann bekommst du den Durchschnitt als Vergütung für deine Kilowattstunden bezahlt. Jetzt haben wir, sage ich auch dazu, jetzt haben wir Hochpreissituationen im Vergleich zu 2021 und 2022. Aber keiner weiß, wie lange das ist. Denn das Problem, das wir hier haben, ist, dass viele der über 20 Jahre alten Anlagen bisher mit der Marktprämie nicht kostendeckend laufen lassen konnten. Bei der Direktvermarktung haben wir jetzt aktuell natürlich auch eine gute Situation. Es spielt aber natürlich eine Rolle, ob ich ein einzelnes Windrad habe oder ob ich einen Windpark mit vielen Windrädern habe, habe ich eine ganz andere Möglichkeit, dann auch Vergütungen mit Abnehmern langfristig zu verhandeln. Was jetzt noch neu dazukommt mit den gesetzlichen Regelungen ist, die Ampelregierung hat wieder feste Einspeisevergütungen beschlossen. Ich versuche das mal überblicksmäßig kompakt vorzutragen. Es gibt im Prinzip jetzt 3 Einspeisevergütungen, die relevant sind für uns oder für diejenigen, die jetzt kurz- und langfristig Photovoltaik bauen wollen. Es gibt wieder Solaranlagen mit Eigenversorgung, also sprich, ich mache auf mein Hausdach was, ich mache auf meinen Handwerksbetrieb was, Industrieunternehmen machen auf ihre Dächer was und sagen dann, ich möchte den Strom selber nutzen und den Rest einspeisen. Da gab es eine lange Diskussion, die ging von dem Osterpaket bis quasi zur Verabschiedung von dem Gesetz. Was jetzt geregelt wurde, ist, dass die Einspeisevergütungen, sagen wir mal positiv, noch leicht hochgesetzt wurde. Ursprünglich war geplant nur 6,8 Cent, viel zu wenig. Jetzt hat man die Zahlen getauscht, jetzt kriegt man bis 10 kW Anlagen 8,6 Cent und so weiter. Details lasse ich weg. Aber der große Hammer für uns ist, das jetzt natürlich, es wurde neu eingeführt, der Passus Solaranlagen mit Volleinspeisung. Und Solaranlagen mit Volleinspeisung bekommen im Prinzip fast das Doppelte an Kilowattstunden Vergütung, als wie wenn jemand Eigenverbrauch macht. Schön und gut, dass man sagt, macht eure Flächen voll, produziert möglichst viel, das sollte ja das Ziel sein. Aber das erreicht man mit dieser Unterscheidung nicht. Denn unsere Kritik daran ist, natürlich hat jeder Privatmann, jede Privatfrau, erst recht jeder Handwerker und auch jeder Industriebetrieb möchte natürlich die teuren Marktstrompreise, die es jetzt hat oder die es auch zukünftig hat, nicht bezahlen, sondern sagt, ich mache mir dann für kostendeckend, zwischen, je nachdem wie die Anlage ist, für deutlich unter 10 Cent meinen Strom, nutze den selber. Und den Rest speise ich ein und möchte dafür aber noch eine Vergütung, die dann auch meine Kosten langfristig für 20 bis 30 Jahre abdeckt. Und diese Regelung jetzt mit Eigenverbrauch, nenne ich bewusst Eigenverbrauch, bestrafen und Volleinspeisung deutlich hochsetzen. Die wird so nicht dazu führen, dass es kurzfristig sofort einen Solarboom gibt. Und die Lösung in dem Gesetzesbeschluss Ende Juli war dann, jetzt gibt es sogar die Möglichkeit, du musst dir dann zwei Photovoltaikanlagen auf dein Dach machen. Die eine nutzt du für die Einspeisung und Eigenverbrauch und die andere machst du Volleinspeisung. Absoluter ökologischer Blödsinn, dann brauchst du doppelte Wechselrichter, du brauchst doppelt komplette Anlagen und das ist ein Teil, wo ich sage, das müssen wir öffentlich machen, das müssen wir kritisieren, Politik ansprechen, auch dazu Protest organisieren. Das ist einer der Punkte, der weg muss. Es darf keinen Unterschied im Sinne von Eigenverbrauch und Volleinspeisung geben und erst recht die Regelung mit zwei Photovoltaikanlagen auf die Dächer ist Nonsens, das muss wieder weg. Was jetzt neu ist, das sind dann vor allen Dingen die Kommunen, die Städte, die Länder und der Bund gefordert. Es sollen jetzt mehr Solarfreiflächenanlagen gebaut werden. Sprich, es steht auch im Gesetz konkret drin, zum Beispiel an Schallschutzwänden. Es steht auch drin, dass man Parkplätze überständert mit Photovoltaikanlagen und so weiter und so fort. Ein gutes Instrument, das zu machen. Dafür gibt es dann 7 Cent Einspeisevergütung. 7 Cent ist vielleicht gerade kostendeckend, aber wenn ich den Vergleich schnell ziehen darf, EnBW hat eine Tochter, Netze BW, die sind vor 2 bis 5 Jahren durch alle Kommunen in Baden-Württemberg getingelt, haben gesagt, legt bei euch unser Geld an, dann bekommt ihr 3,6% Zinsen. Natürlich ist es eine stille Beteiligung, du hast nichts zu melden. Das heißt, wenn man uns das Thema anguckt, wie locken noch Fossile mit Geldanlagen und was macht der Staat, der sagt, auch die politisch Verantwortlichen, ich möchte jetzt eine rasche Energiewende, dann sind die 7 Cent für Solarfreiflächenanlagen viel zu wenig. Auch das muss noch hochgesetzt werden. Ja, vielleicht als Fazit zu meiner heutigen Rede und um auch natürlich positiv Power reinzubringen. Ich denke, wir haben jetzt eine Situation auch mit der gesetzlichen Regelung, die es gibt, dass es unbedingt notwendig ist, dass das Thema Bürgerenergie wieder gepusht wird. Ich habe das schon erwähnt, die Energiegenossenschaft Ingersheim überlegt sich jetzt zweites Windrad. Es gab hier ja auch viele Initiativen die letzten 10 Jahre in Baden-Württemberg, zum Beispiel auch Kirchheim, Freudenthal und so weiter, Windräder zu bauen. Da haben wir jetzt noch, den Stolperstein, dass die Flächenregelungen noch nicht freigegeben sind. Aber es wäre trotzdem gut, wenn sich da wieder Bürgerenergiegenossenschaften gründen, sich zusammentun, um sowas dann, was jetzt Wind angeht, vor allen Dingen aber auch was Photovoltaik auf großen Flächen angeht, das unbedingt wieder zu pushen. Und es gibt auch, das ist auch positiv, bei uns schon viele Stadtwerke, also nicht nur Schwäbisch Hall war Vorreiter, zwischen Ludwigsburg, Bietigheim und andere Kommunen, die hergehen und Energiewende praktisch machen, in dieser Form, dass sie sich bei Strom und dass sie sich bei Wärme Quartierslösungen überlegen. Natürlich ist unsere Forderung auf jedes Dach, auf jede Freifläche, macht überall Photovoltaik oder Solarthermie für Wärme drauf. Aber es geht ja schon los, es ist nicht sinnvoll, dass jeder sich seinen eigenen Speicher in den Keller stellt. Sondern da müssen wir hergehen und sagen, für Strom und für Wärme, für beides, braucht man Quartierslösungen. Und die Quartierslösungen müssen dann auf kommunaler Ebene bzw. auf Länderebene rechtlich geregelt werden und auf kommunaler Ebene verwirklicht. Das ist der Weg, wie wir die Energiewende in den nächsten Jahren schnell pushen müssen, weil das ist auch ein Schritt, wenn man den jetzt richtig beginnt, dann haben wir schon für den Winter 2023, erst recht 2024, ein großes Problem. Das heißt, ersetzen Gas durch Energiewendeanlagen, sowohl bei Strom wie bei Wärme, sind wir da viele Schritte weiter. Das muss jetzt schon geplant und angepackt werden. Und dann ist unserer Ansicht nach, und das fordern ja auch größere Verbände inzwischen, wie zum Beispiel die Naturstrom AG, Windverbände, die Photovoltaikvereinigungen, dass der Staat jetzt auch hergeht und ein öffentliches Investitionsprogramm macht und so genau dafür sorgt, dass auch auf öffentlichen Flächen überall Photovoltaik draufkommt, dass Solarthermie gemacht wird und dass man dann dort auch Gemeinschaftslösungen zum Thema von Speichern Wärme zum Speichern für Strom macht. Das ist der Weg, der jetzt nicht nur im Klein-Klein, sondern mit vielen Hunderten von Milliarden in den nächsten Jahren bis 2030 angeschubst werden muss. Denn wir gehen von unserem Ziel nicht weg. Spätestens 2030 wollen wir nur noch erneuerbaren Strom und bei der Wärme so viel wie möglich, ohne fossile und ohne Atomgas sowieso. Das ist das Ziel, das wir nach wie vor haben. Ja, dann möchte ich euch noch natürlich auch die nächsten anstehenden Termine und Ereignisse bekannt geben. Wurde schon gesagt, wir haben jetzt die Demo am 6.11. hier in der Gewestheim, also unsere Abschaltdemo, zu der wir jetzt wieder neu und groß mobilisieren. Wir hatten ja den ersten Termin auf den 22.10. gelegt, schon lange. Da war übrigens auch der Bund Baden-Württemberg Unterstützer oder ist noch Unterstützer unserer Demo. Dann gab es, ich nenne es mal ein bisschen Querfunk, durch den Vorstand vom BUND bundesweit, der sich mit Verdi, Gewerkschaft und anderen zusammengetan hat und dann gesagt hat, wir organisieren das bundesweit in 7 Städten, unter anderem auch in Stuttgart, an dem 22.10. eine Demo. Da waren wir natürlich konsterniert, hatten auch Gespräche und so weiter. Es war aber de facto so, ich drücke mich mal höflich aus, der Bundvorstand zentral und die anderen vorwiegend Herren haben das beschlossen und es gab dann auch seitens der Landesverbände oder Kleinorganisationen wie uns, die hier Atomausstieg fordern, natürlich keine Möglichkeit, den Termin in Stuttgart zu kippen, obwohl wir es versucht haben. Ich sage auch bewusst dazu, wir hätten die Demonstration trotzdem gemacht. Parallel hätten gesagt, da bei den Bunddemos spielt das Thema, zumindest in den Aufrufen jetzt, Atomausstieg und Laufzeitverlängerungen gar keine Rolle. Und für uns ist es wichtig, dass wir als Anti-AKW-Bewegung uns wieder erweitern, was unsere Öffentlichkeitsarbeit, was unseren Protest angeht, weil wir erwarten Laufzeitverlängerungen, befürchten, nicht nur bis April, sondern dass wir in den nächsten 2 Monaten noch ganz andere Dinge erleben werden und die Hardliner, die Fossilen und die Atomaren sich durchsetzen. Deshalb hätte man gesagt, machen wir die Demo trotzdem. Es gab dann aber das versammlungsrechtliche Ablaufschwierigkeit durch die Sperrung der Bundesstraße und die Umleitung. Und das hat dann dazu geführt, habe ich auch gesagt, ich bin der Anmelder, rechtlich hätte ich das können durchsetzen. Bin mir sicher, dass spätestens ein höheres Gericht das gemacht hätte. Bloß dann hätte man die totale Unsicherheit mit der Demo gehabt. Deshalb zur Erklärung an Sie, an euch Aktive. Das ist der Grund, 6.11. nehmt Flyer mit, Plakate mit. Möglichst viele Menschen, viele hundert Menschen, die hier gegen Atom demonstrieren. Atomausstieg auf Ende des Jahres und so fort, das ist unser Ziel. Dann heute auch noch der Hinweis, ich wurde vorhin auch schon jemand gefragt. Es läuft ja eine Klage vom BBMN, also dem Bund der Bürgerinitiativen Mittlerer Neckar, zusammen mit Ausgestrahlt, der jetzt schon längere Zeit beim Verwaltungsgerichtshof in Mannheim anhängig ist. Und da wurde jetzt vor wenigen Wochen der Hauptverhandlungstermin festgelegt und das ist der 14. Dezember. Also jetzt am 14. Dezember entscheidet der VGH dann endgültig in der Hauptsache, ob die Klage auf Stilllegung Erfolg hat. Wir sind gespannt, wie der VGH da entscheidet und wie er sich dann auch inhaltlich dazu äußert. Bei dem Thema erst recht, dass jetzt Laufzeitverlängerungen anstehen, hat es natürlich noch eine ganz andere Präsenz, wie wenn zum Jahresende abgeschaltet würde. Merkt euch vor, 14. Dezember müssen wir dann auch schauen, wie gehen wir da damit um, je nachdem, was rauskommt. Nicht nur mit Veröffentlichungen, sondern mit weiterem Protest. Und dann, ich habe es jetzt schon erwähnt, am 22.10. ist die Demo. Also wir gehen auch nach Stuttgart. Könnt ihr schon sehen, das ist eine ganz kleine Auswahl unserer Transparente. Also wir rufen euch auch dazu auf, kommt auf den Schlossplatz nach Stuttgart. Ihr werdet uns visuell irgendwo sehen und wir müssen dort als Anti-AKW-Bewegung massiv auftreten und den Ausstieg zum Jahresende weiter fordern. Deshalb, wer am 22.10. Zeit hat, kommt nach Stuttgart, wir sind präsent. Sonst, unser nächster Sonntagsspaziergang. Wahrscheinlich haben wir heute, muss ich dazu sagen, den vorletzten Sonntagsspaziergang hier in der Gewestheim. Zumindest was unsere bisherigen Planungen angeht. Am 6. November wollten wir euch alle einladen zu dem neuen Reserveölkraftwerk, das die EnBW in Marbach baut. War dort geplant, jetzt ist hier die Demo. Und unser nächster Sonntagsspaziergang, der letzte für dieses Jahr, ist dann am 4. Dezember. Seid ihr alle wieder eingeladen. Wir haben dann auch immer für alle, die kommen, Nikolaus-Überraschungen und fröhliche Ideen, wie Widerstand gestaltet werden kann. Bleibt gesund, macht's gut, bleibt weiter aktiv. Danke.